Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung.
Gleich spricht Samuel Rindisbacher zu Ihnen zum Thema Reich gemacht durch Jesus Christus. Es ist der 45. Teil seiner Serie Schritte durch die Bibel. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, gelesen von Freddy Peter. Weiter hören wir noch das Lied Gott wurde arm für uns, gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Diana Wilder, Roger Schmidli, Sarah Bürgin, Irina Woloschuk und Howard Roos.
Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Ich möchte nur einen Satz aus dem Neuen Testament vorlesen und wir erheben uns dazu. Ich muss allerdings vorweg schicken, es ist der längste Satz in der ganzen Bibel. Und es ist der längste der gesamten antiken griechischen Weltliteratur. Und die Bibelkenner von Ihnen, bei denen klingelt schon Epheserbrief, genau, Kapitel 1, Vers 3 bis 14. Ein einziger Satz, der Übersichtlichkeit halber, Lesbarkeit halber, ist es in den meisten Bibeln durch Punkt und Komma unterteilt, aber im Griechischen ein einziger Satz. Ich möchte den jetzt vorlesen. Epheser Kapitel 1 ab Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir woher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit.
Damit wir durch seine Not tragen. Heute ist das Thema, eben wie schon von Freddy vorgelesen, ein einziger Satz aus der Bibel. Und wir wollen miteinander diesen Satz anschauen, und zwar über der Überschrift, und vielleicht haben Sie zu Hause Zeit, das noch einmal durchzulesen, Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis und mit Vers 14. Reich gemacht durch Jesus Christus. Als der Apostel Paulus sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus verabschiedet, da sagt er ihnen Folgendes. Apostelgeschichte 20, ab Vers 18 bis 21. Da steht, ihr wisst, sagt Paulus, wie ich mich vom ersten Tage an, als ich in Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich einem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Der Apostel Paulus hat ja in Ephesus 3 Jahre lang gearbeitet, in aller Demut ihnen gedient, unter vielen Tränen, Anfechtungen, den ganzen Ratschluss nichts zurückgehalten, öffentlich und in Räumen, und hat verkündigt die Buße und die Umkehr und den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt ist Apostel Paulus im Gefängnis in Rom. Es ist eine Halbgefangenschaft, wahrscheinlich von einem Soldaten überwacht oder sogar vielleicht an ihn gekettet. Man ist da nicht ganz sicher. Er konnte sich ein eigenes Apartment oder Haus mieten oder auch nur ein Zimmer. Und dort ist er in dieser Halbgefangenschaft. Es ist das Jahr 62 nach Christus. Obwohl die Umstände nicht optimal sind, der Apostel Paulus, er versinkt nicht in Trübsal. Er jammert nicht wegen den Umständen. Oder kann man sich vorstellen, man geht auf Toilette und daneben steht ein Soldat und hält nicht das Toilettenpapier, sondern die Kette. Meint ihr, das ist einfach? Wenn ich in dieser Situation wäre, wie würde ich mich verhalten? Er blieb 2 Jahre in diesem Gefängnis. Apostelgeschichte 28, Vers 30 und weiter. Und in dieser Zeit schreibt der Apostel Paulus eben diesen Epheserbrief. Aber nicht nur den Epheserbrief, auch noch den Philipper, Kolosser und Philemonbrief, die sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Und interessanterweise, alle diese Briefe, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind voller der Herrlichkeit und des Lobes und der Anbetung Jesu Christi. Und so beginnt er auch den Epheserbrief, und er sagt in Vers 2, Kapitel 1, sagt er, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dieser Apostel Paulus ist so erfüllt von Jesus. Und um Jesus Christus soll es heute Morgen auch gehen. Als wir jetzt im Urlaub waren, da hatte ich auch die Möglichkeit, eine wunderschöne Kirche zu besuchen. Ich besuche gerne sakrale Bauten. Ob sie jetzt katholisch sind oder nicht, spielt keine Rolle. Aber ich gehe einfach gerne, die ganzen Bauten, die faszinieren mich. Die Architektur, so was Schönes. Und so sind wir dann in dieser Kirche gewesen, in Disentis. Und wie ich in diesem Kirchenschiff bin, plötzlich fängt da an, die Orgel mit voller Wucht zu spielen. Diese tiefen Basstöne, da kann der Koffer ja auch mit dieser Orgel. Die jubilierenden Pfeiftöne, die Hörner, all das. Und das ganze Kirchenschiff war so erfüllt von Musik. Eine bekannte Organistin hat dort geübt. Und so wie ich mich erinnern kann, hat sie ja unter anderem auch gespielt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Das erschüttert mich zutiefst innerlich. Aber wisst ihr, wenn Musik uns schon so erschüttern kann, wie viel mehr sollte uns dann noch Jesus Christus erschüttern? Und so ist der Epheserbrief eine einzige Lobeshymne auf Jesus Christus. Hier im Epheserbrief wird uns die Fülle des Christus nahegebracht. Es wird uns gezeigt, dass wir erwählt sind in Christus vor Grundlegung der Welt. Dass wir eine wunderbare Bestimmung haben, nämlich Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu sein. Dass uns Christus versöhnt hat mit dem Vater am Kreuz. Dass wir nun Frieden haben können, Frieden mit Gott. Dass nichts mehr Verdammliches ist in uns durch Christus. Ja, dass wir Erben des Ewigen sind. Gibt es ein schöneres Orgelkonzert als das? Für mich nicht. Und interessant ist, diese Töne der Anbetung und der Musik, geistlich gesehen, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Schon am Anfang der Bibel sehen wir, noch vor Erschaffung der Welt, wie die Himmelswelt jubelt über den ewigen Gott. Können Sie nachschlagen in Hiob 38, Vers 7. Hiob 38, Vers 7, da heißt es, dass über der Schöpfung die ganze Himmelswelt gejubelt hat. Da steht nämlich, alle Morgensterne, das sind Engelswesen, alle Morgensterne, sie jubelten und alle Gottessöhne, sie jauchzten über unserem Herrn, über seine Allmacht, über seine Schöpferkraft. Und diese Schöpferkraft können wir auch anschauen in dem, was Gott geschaffen hat. Im Psalm 19, da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste, sie verkündigen sein Händewerk. Der Knecht Mose, er jubelt über Gottes Hilfe in Bezug auf Israel, wie er sie geführt hat, herausgeholt aus Ägypten. Und so lesen wir 2. Mose 15, wie dieser Mose Folgendes sagt. 2. Mose 15, Vers 2. Da heißt es, ich will den Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter sind ins Meer gestürzt, aber der Herr, er ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Ich will meinen Gott preisen, er ist meines Vaters Gott und ich will ihn erheben. Gottes Lob in der ganzen Bibel. Der David, er lobt zum Beispiel die Herrlichkeit und Majestät des Höchsten. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Chroniker 29, Vers 11. In 1. Chroniker 29, Vers 11, da sagt dieser David, dein, o Herr, ist die Majestät. Dein, o Herr, ist die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein, o Herr. Dein ist das Reich und du bist das Haupt über alles. Daniel, er lobt den Herrn und er preist den Herrn, über dem, dass er der lebendige Gott, der Weltenherrscher ist. Können wir nachlesen, Daniel Kapitel 2, Vers 21. Da sagt dieser Daniel, und in alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehören Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Im Neuen Testament sehen wir, wie Jesus den Vater im Himmel lobt. Und zwar über seine Erlösungsabsichten. In Matthäus 11, 25, da sagt der Herr Jesus, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles von Klugen und Gelehrten verborgen und des Unwissenden offenbar gemacht hast. Die ganze Bibel ist voll von Gottes Lob. Und der Vater selbst sagt über seinen Sohn, 2. Petrus 1, Vers 17, denn er, Jesus Christus, er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam und von der großen Herrlichkeit, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. All dieses ganze Gotteslob gipfelt aber in einem großen Lob. Es ist das Lob unserer Erlösung. Bist du dir dessen bewusst? Kannst du noch anbeten, kannst du noch staunen über dem, dass du ein Kind Gottes bist? Dass er dich erlöst hat von der Sünde und zu seinem Kind? Dass er aus dir ein Erbe des Ewigen gemacht hat? Und das Größte, das Herrlichste, der größte Gotteslob ist Gottes Erlösungswerk in dir und in mir. In Menschen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Der lebendige Gott hat einen Weg gefunden, und das erstaunt mich, einen Weg gefunden, um sündige Menschen mit sich selbst zu versöhnen. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, um Schuld zu sühnen. Einen Weg, wo Vergebung stattfinden kann, dass du und ich einmal bei ihm im Himmel sein können. Da kann ich nur anbeten und staunen. Und dieses Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha ist für mich das größte, das allergrößte Gotteslob, das es überhaupt geben kann. Man kann staunen über die Schöpfung. Man kann danken über Gottes Beistand und Hilfe. Man kann bewegt sein über die Majestät und Herrlichkeit unseres Gottes. Man kann preisen über dem, dass er die Weltfäden in seinen Händen hält. Aber das allergrößte Gotteslob ist deine und meine Erlösung. Und selbst die Engelswelt staunt über diese Erlösung. Sie kann es nicht begreifen, sie kann es nicht erfassen, sie kann nur staunen und anbeten. Und das lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 12. Da sagt nämlich, der Apostel Petrus sagt Folgendes in 1. Petrus 1, Vers 12b. dass diese Botschaft der Erlösung so gewaltig ist, so einzigartig, dass sogar die Engel den Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Du und ich, wir haben es erlebt, wenn du ein Kind Gottes bist. Die Engel staunen nur und beten an. Und wisst ihr, über diesem Gotteslob werden wir in Ewigkeit, in Ewigen anbeten. In Offenbarung 5, Vers 13 sagt uns die Bibel, und alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, ja alle Geschöpfe im ganzen Universum, hört dich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig, nämlich dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Gott allein gebührt die Ehre. Und genau das sehen wir in diesen Versen, Epheser 1, Vers 3 bis 14. Es geht um die Ehre des lebendigen Gottes. Und diese Ehre soll in deinem Leben sichtbar werden. Und so sehen wir hier in diesen Versen, oder in diesem Vers, sehen wir zwei grundsätzliche Aspekte. Auf der einen Seite sehen wir die Handlung, die Aktion des lebendigen Gottes. Die Aktion des lebendigen Gottes in seinem Erbarmen, um uns Menschen herauszulieben. Dass der lebendige Gott einen Weg sich ausdenkt. Diesen Weg geht bis ans Kreuz von Golgatha, um uns Menschen Heil und Errettung zu bringen. Es ist die Aktion Gottes. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Reaktion oder eine erhoffte, erwünschte, ersehnte Reaktion. Gott wünscht sich diese Reaktion des Menschen auf seine Aktion, damit wir endlich Ja sagen zu dem, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Es ist die Reaktion des Menschen. Gottes Aktion muss von uns Menschen angenommen werden. Das Handeln am Kreuz, vor Grundlegung der Welt ausgedacht, muss in deinem Leben angenommen werden. Gott wartet auf deine Antwort. Die Ursache unserer Erlösung liegt nicht in uns, sondern im Handeln des lebendigen Gottes. Es darf in uns zur Auswirkung kommen. Es darf dahingehend kommen, dass wir selbst auf einem Sterbebett sagen können. Und es hat ein Missionar gesagt, als er im Sterben lag und hat es eingetragen in sein Tagebuch. Hat er eingetragen, ich bin fröhlich in einer lebendigen Hoffnung. Ich habe den Himmel, ich habe die göttliche Liebe. Christus wohnt in meinem Herzen. Ich habe die Hoffnung der Herrlichkeit. Mich erfüllt Freude und Wonne, und das war am Vorabend seines Todes. Wir dürfen alles in Jesus haben. Und die Segnungen, die uns der Herr schenken möchte, sind nicht materieller Art. Sondern es ist die Erlösung, die Versöhnung, die Vergebung. Es ist die Ewigkeit, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Ja, das ewige Leben in der Herrlichkeit. Und das ist es, was Paulus sagt in Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus, in ihm, hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes, ein untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. In ihm erwählt, was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, dass nur in Jesus Christus das Heil ist. Du kannst suchen, wo du willst. Du kannst gehen, wo du willst. Einzig und allein in Jesus Christus findest du das Heil. Nur in Jesus Christus findest du Vergebung. Nur in Jesus Christus wirst du vor Gott gerechtfertigt. Nur in Jesus Christus schenkt dir der lebendige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, ewiges Leben. Man mag vielleicht einwenden, das ist absolut einseitig, vielleicht sogar anmaßend. Aber wenn er, der ewige Gott, dein Schöpfer, der Himmel und der Erde geschaffen hat, dieses als einzigen Weg sieht, wer sind wir, dass wir ihm widersprechen? Die Bibel sagt ganz klar, eindeutig, unmissverständlich, in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden können. Nur in Jesus. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Und wenn du Jesus nicht hast, gehst du ewig verloren. Nur in Jesus, noch einmal, findest du Vergebung. Nur in und durch Jesus Christus wirst du vor Gott gerechtfertigt. Und nur in Jesus Christus wirst du einmal im Himmel sein. Der Herr Jesus, er selber betont das und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. dass Gott uns, sich uns zuwendet in Jesus Christus. Worin liegt das? Es liegt in seinem großen Erbarmen. Es liegt darin, wie es Paulus auch sagt, in seiner großen Liebe. Der Paulus, er sagt in Epheser 1, Vers 5, da kommt gleich in den ersten paar Worten, kommt es. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille, das heißt aus Liebe. Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns zu seinem geliebten Sohn beschenkt hat. Aus Liebe. Aber eine Frage an euch, kann man Liebe zwingen? Liebe ist immer, immer freiwillig. Liebe kann man nicht erzwingen, Liebe braucht keine Gewalt, Liebe setzt nicht unter Druck, Liebe kann man nicht befehlen, Liebe ist eine freie Entscheidung. Und Liebe setzt auch die Möglichkeit voraus der freien Entscheidung. Liebe kann man höchstens sich erhoffen. Liebe kann man sich erwünschen. Liebe kann man sich ersehnen. Und die Liebe nimmt sogar in Kauf, dass man sich anders entscheidet. Da, wo man die Liebe erzwingt, wie reagiert das Gegenüber? Mit Abweisung. Wenn man dann noch mehr Druck aufsetzt, entsteht Ablehnung und Verachtung. Und wenn man dann immer noch auf dem beharrt, entsteht aus diesem schlussendlich Gewalt und Hass. Liebe ist immer, immer freiwillig. Und Gott ist in seinem Wesen die Liebe. Gott hat verschiedenste Wesenszüge uns offenbart. Wesenseigenheiten, Eigenschaften, so ist Gott. Gott ist zum Beispiel völlig heilig, völlig rein, völlig gerecht, völlig wahr, völliges Licht. Unter anderem eben auch völlige und absolute Liebe. Und über diese Liebe sagt uns der Apostel Johannes in 1. Johannes 4, Vers 8. Dort heißt es, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott liebt. Nein, Gott ist Liebe. Das ist ein ganz riesengroßer Unterschied. Gott ist von seinem Wesen her die Liebe. Und in dieser Liebe wendet sich der lebendige Gott dem Menschen zu. Er sucht ihn in seiner Liebe. Er geht in seiner Liebe, geht dem Menschen nach. Er hat in seiner Liebe alles gegeben, sogar sein eigenes Leben. Und jetzt erhofft der lebendige Gott eine Reaktion auf seine Aktion. Gott ist Liebe. Vor Grundlegung der Welt hat er festgelegt, in und durch Jesus Christus gibt es Versöhnung. Geschehen am Kreuz von Golgatha. Und deswegen sagt auch die Bibel in Sprüche 23, Vers 26, Sprüche 23, Vers 26, da sagt uns die Bibel, schenk mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Mögen deine Augen meinen Wegen gefallen finden. Es sind zweimal die Möglichkeitsformen. Schenk mir dein Herz. Mögen deine Augen meinen Wegen gefallen finden. Der Herr zwingt niemand, ihn zu lieben. Er erwünscht sich das, er ersehnt sich das, er erhofft sich das. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. So wie in einer Liebesbeziehung. Ich weiß noch gut, vor über 40 Jahren, da habe ich um meine Frau geworben. Mit einem Stück Kuchen, mit Blumen und so weiter und so fort. Ich muss nicht die Geschichte erzählen. Aber wisst ihr, das Schöne ist, sie hat freiwillig Ja gesagt. Und ich sage jeden Morgen wieder Neujahr zu meiner Frau und meine Frau Neujahr zu mir. Ich kann sie nicht zwingen. Ich kann es nur erhoffen, ersehnen. Und genauso möchte der lebendige Gott, dass wir auf sein Angebot der Erlösung eingehen. Dass wir mit Gegenliebe auf seine Werbung reagieren. Und ich denke, wenn wir in aller Tiefe erfassen, was es Jesus gekostet hat, dann können wir gar nicht anders als unser Leben ihm zur Verfügung stellen. In 1. Johannes 4, Vers 19, da sagt uns der Johannes, dieser alt gewordene Mann Gottes, dieser Apostel, der noch auch als Ältester in Ephesus gearbeitet hat, er sagt Folgendes, alt geworden, die Liebe Jesus erfahren, mit dem Herrn Jesus am gleichen Tisch gelegen. Er sagt, zurückblickend auf sein Leben, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Unsere Liebe darf eine Reaktion sein auf Gottes Aktion. Gottes Heilsabsichten möchte, dass wir endlich umkehren. Und genau das sagt auch Paulus in Römer 2, Vers 4, wo der Apostel Paulus sagt, weißt du nicht oder begreifst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Es ist sein Reden, sein Handeln, seine Liebesabsichten, das Kreuz. Gott wurde Mensch für uns, haben wir gesungen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir wurden losgekauft. Wisst ihr, durch was? Nicht durch irgendetwas. Der lebendige Gott hätte das ganze Universum nehmen können, um unsere Schuld zu bezahlen. Aber der lebendige Gott hat vor Ewigkeit festgelegt, dass einzig und allein über das Kreuz von Golgatha, allein über das Vergießen von dem Blut seines Sohnes, es Versöhnung, Vergebung geben kann, ewiges Leben. Und deswegen sagt auch der Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 7, schlagen wir das wieder auf, Epheser 1, Vers 7, da sagt der Apostel Paulus, durch ihn, durch Christus, wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehungen vergeben. Das verdanken wir eins und allein der unermesslichen Gnade Gottes, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Natürlicherweise will der Mensch nichts von Gott wissen. Der Mensch ist in Sünde verkauft. Es braucht die Aktion Gottes. Jeder von uns, der ehrlich genug ist, in seinen Spiegel schaut, muss sagen, ich kann es nicht, ich brauche Errettung. Die Bibel sagt auch im Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 1, das ist unser Zustand, in dem wir sind. Da sagt Epheser 2, Vers 1, auch ihr, inklusive Samuel und ein Apostel Paulus, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden. Doch das Blut Jesu Christi, wir haben es gelesen, Epheser 1, Vers 7, wir sind freigekauft durch das Blut des teuren Lammes Jesus Christus. Er, Jesus Christus, hat den Preis bezahlt. Er hat sein Blut gegeben. Er hat alles getan. Und noch einmal lese ich Epheser 1, Vers 7. Denn in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Einzig und allein das teure Blut Jesu macht uns rein, vergibt Schuld, wäscht Vergangenheit ab. Petrus selber, er sagt es mit anderen Worten, 1. Petrus 1, 18 und 19. Da sagt der Apostel Petrus, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Und das hat Jesus Christus getan am Kreuz von Golgatha. Als er sein Leben gab, mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlte, uns aus der Macht Satans befreite. Und deswegen ist das Blut, ist das Geschehen am Kreuz von Golgatha die Grundlage unseres Lebens. Es ist die Grundlage unserer Errettung. Es ist der Mittelpunkt für unsere Erlösung. Es ist der Zielpunkt für unsere Rechtfertigung und bringt als Endpunkt schlussendlich die Verherrlichung beim Vater. Gibt es etwas Größeres? Gibt es schönere Orgelklänge? Gibt es schönere Musik in Ihren Ohren? Aber für mich nicht. Es ist das Lob Gottes in der Erlösung. Und das toppt alles, was wir sehen auf dieser Erde. Wir waren jetzt gerade oben beim Aletschgletscher. Wunderschön, auch wenn er schmilzt. Aber etwas, das viel, viel herrlicher ist, ist die Erlösung in Jesus Christus. Ich weiß, heute wird oft gesagt, aber weißt du, diese Bluttheologie des Neuen Testaments ist von gestern. Ein Anselm Grün sagt, Gott ist nicht angewiesen auf das Blutopfer seines Sohnes. Und wie viele Christen glauben das? Aber die Bibel sagt etwas ganz, ganz, ganz etwas anderes. Die Bibel sagt ganz klar, und von dem ist die Bibel nie weggegangen, weil es im Herzen Gottes entstanden ist vor Ewigkeiten. In Hebräer 9, Vers 22, da lesen wir, es geschieht keine Vergebung, ohne dass Blut vergießt. Es geschieht keine Vergebung für die Ewigkeit, wenn nicht der ewige Gott in Jesus Christus Mensch wird und sein teures Blut am Kreuz von Golgatha gibt. Und deswegen dieses Blut vom Kreuz von Golgatha, das Blut, das vergossene Blut Jesu, heilt und reinigt, macht den tiefsten Schaden gut. Es ist sein Sterben am Kreuz. Es ist das, was am Kreuz geschah. Und deswegen, es ist die Liebe Gottes, die redet. Und jetzt erwartet der lebendige Gott eine Antwort auf seine Aktion, eine Reaktion deines Herzens. Entweder ja und ewig gerettet, oder nein und verloren in der Ewigkeit. Für die Menschen heute, leider auch zunehmend für viele Christen, ist das eine Torheit. Und genau das hat Apostel Paulus gesagt in 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Frage, wozu werden wir eigentlich errettet? Was ist das Ziel unserer Errettung? Paulus geht weiter und er sagt dann in Epheser 1, Vers 4b, sagt er Folgendes. Ihr seid erwählt worden mit dem Ziel, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen. Ein Leben in seiner, also in Jesu Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. In unserer Gesellschaft ist es ja so, Hauptsache mir geht es gut. Ist ja schön, wenn es einem gut geht. Es ist ja schön, wenn man gesund ist. Aber in unserer Gesellschaft steht das Ego, das Ich im Zentrum. Das Ziel unserer Errettung ist kein Selbstzweck. Es geht nicht in erster Linie darum, dass es mir gut geht. Ich Erfolg im Geschäft habe, ich eine glückliche Ehe führe. Es ist alles schön, wenn man das haben darf. Aber es ist nicht das Ziel unserer Errettung. Paulus sagt hier im Epheserbrief, das Ziel unserer Errettung ist ganz klar. Wir haben es gelesen. Ihr seid erwählt, Epheser 1, Vers 4b, ihr seid erwählt mit dem Ziel, nämlich ein geheiligtes, ein untadeliges Leben vor Gott zu führen. Ein Leben, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Sieht man in dir Jesus? Merkt man in dir etwas von der Erlösung? Wirst du zunehmend ein Abdruck des Ewigen, der in dir wohnt, Christus in dir, Kolosser 1, Vers 27, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit? Unser Leben soll eine Hommage oder ein Dank sein durch einen Lebensstil der Heiligung und Reinigung, der Absonderung für Jesus Christus. Ich weiß, wir werden heute so beeinflusst von allem. In Philipper 4, Vers 8 sagt der Apostel Paulus, auch einer der Gefangenschaftsbriefe, da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, da sagt er, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, die achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Philipper 4, Vers 8. Was beschäftigt unser Leben? Ich weiß, ich muss mich selber an der Nase nehmen. Und ich sage immer wieder, auch hier auf der Kanzel, ich werde erst perfekt sein, wenn ich beim Herrn Jesus bin. Aber ich möchte nicht so sein und bleiben, wie ich jetzt bin. Ich möchte verändert werden und in das Bild des Herrn Jesus. Wie oft muss ich mich entschuldigen? Wie oft muss ich mich beugen? Wie oft muss ich sagen, ich bin übers Ziel hinausgeschossen? Es gibt ja diese wunderschönen Armbänder, wo drauf steht, What would Jesus do? Also WWJD. Wisst ihr, wer diesen Ausspruch geprägt hat? Die meisten tragen so ein Armband und wissen nicht, wer das kreiert hat. Spurgeon. Spurgeon hat immer wieder in seinen Botschaften gebraucht und hat es so zum Ausdruck gebracht, What would Jesus do? Was würde er machen? Was würde er machen? Er wollte seine Zuhörer motivieren, anspornen, in der tiefen, echten Verbindung und auch in der Verantwortung von einem lebendigen Gott zu leben. What would Jesus do? Was würde er machen? Wie würde er sich entscheiden? Wisst ihr, wir als Christen, wir sind berufen zu einem Leben der Heiligung, der Reinheit. Und das ist das größte Gotteslob, das es überhaupt geben kann. Wir können staunen über einen Aletschgletscher. Wir können staunen über die Schönheit der Natur. Aber die Menschen werden mehr staunen, wenn sie in dir Jesus sehen. Wie ist es so ganz praktisch in deiner Nachbarschaft? Begegnest du deinem Nachbarn, den du nicht leiden kannst, mit Respekt und Achtung? Ich weiß, es ist nicht einfach. Bist du bereit, in deiner Ehe zu dienen? Wirklich zu dienen? Dem anderen in einer dienenden Haltung entgegenzukommen? Auf das eigene Recht zu verzichten, das ist geheiligtes, heiliges Lebensstil. Wenn ich in unserer Ehe immer das eigene Ich auf dem Thron trage, dann klappt es in keiner Ehe. Wenn ich aber bereit bin, in dienender Liebe dem anderen zu begegnen, Vergebung zuzusprechen, sind wir geprägt von Barmherzigkeit oder muss ich immer Recht haben? Ist mein Leben erfüllt von Mitleid und Mitgefühl? Bin ich der Treue verpflichtet? Praktiziere ich Selbstverleugnung? Wisst ihr, dazu sind wir berufen. Nicht um ein großes Geldbeutel nach Hause zu bringen, ist auch schön, wenn man das hat. Aber wir sind dazu berufen, wie es heißt, in 1. Petrus 2, Vers 21. 1. Petrus 2, Vers 21. Da steht, denn dazu seid ihr berufen. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, er hat kein unwahres Wort gesprochen, er wurde beleidigt, aber er schimpfte nicht zurück. Er litt, aber er drohte nicht mit Vergeltung. Er überließ vielmehr seine Sache dem, der da gerecht richtet. Bist du ein fleißiger Arbeiter? Zufrieden mit dem, was da ist? Oder musst immer mehr, immer mehr, immer mehr zu Hause rumstehen, in deinem Geldbeutel, auf deinem Konto sein? Es ist ja gut, wenn du viel verdienst, dann kannst du viel geben. Ja, es ist wirklich so. Ich freue mich über jeden, der viel Geld hat und der viel gibt. Aber wenn er nur um sich selbst dreht, der arme Kerl. Weil sein letztes Hemd hat keine Taschen. Die Erben freuen sich, oder besser gesagt, sie streiten darüber. Die Bibel warnt uns eindringlich davor, um alles in der Welt reich zu werden. Der Paulus schreibt an die Timotheus-Folge, also 1. Timotheus 6, Vers 9, sagt er, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Also 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 6. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mit hinausnehmen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Jetzt gibt es ja ganz einen großen Megastore da in Bachenbühlach, bin reingegangen, da haut es einem ja gerade um. So ein Riesenangebot. Und geht mal am Abend, kurz vor Feierabend, geht mal da rein, da ist so vieles Halbpreis und wird alles weggeschmissen. Was für eine Tragik. Die Bibel sagt, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, also einfach mit Gewalt, ich will reich werden, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Von was sind wir geprägt? Ich weiß, unsere Zeit, die prägt uns. Und wir haben für unsere Kinder hier gebetet. Was auf die zukommt, das ist ja unglaublich. Im Internet, auf dem Handy, mit Pornografie, die Filme, die sie prägen, die Ideologien, die sie beeinflussen. Heute ist ja alles normal. Auf welche Toilette soll ich gehen? Ja, heute fühle ich mich mehr so oder mehr so, da gehe ich halt mal da, gerade ist kein Problem. In Deutschland kann man einmal im Jahr das Geschlecht ändern. Ich weiß, was ich bin ein Mann und ich bin dankbar. Und wenn du eine Frau bist, sei dem Herrn dankbar, dass Gott dich so gemacht hat. Sage Ja zu dem, wer dich gemacht hat. Sage Ja zu deinem Geschlecht, Ja zu deinem Wesen. Lass Jesus dein Charakter, dein Wesen, deine Art prägen. Lass dich verändern, Christus in dir, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr das Ziel, das Gott mit uns Menschen hat? Mit dir, wenn du ein Kind Gottes bist, nämlich, es ist die Umwandlung in das Wesen und die Art Jesu Christi. Und das ist das allergrößte Gotteslob. Es geht in deinem Leben um die Ehre Gottes. Wenn Gott dich ansieht oder wenn Menschen dich ansehen, kann sich der Lebendige über dir freuen und können Menschen über deinem Leben sagen, ja, das ist ein wahrer Christ. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum. Ja, zu welchem Ziel hat uns Gott gerufen? Für uns selber? Nein, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns erlöst hat. Der uns von der Finsternis in sein helles Licht getragen hat. Wir sollen vor ihm heilig sein und tadellos. Kann ich das allein? Unmöglich. Aber Paulus, er geht weiter. Und er sagt dann in Vers 13 und 14, und es ist für mich so was Schönes, ist das Ganze, einfach alles ist in diesen Versen drin. Da sagt er nämlich, in ihm, Vers 13 und 14 von Kapitel 1, Epheserbrief, in ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. Das heißt also, die Errettung kommt nur durch das Wort. Nur dort, wo das Wort Gottes gepredigt wird, ist Errettung möglich. Und dann kommt der Heilige Geist, macht es lebendig, und das lesen wir dann. Und ihr wurdet gläubig, ihr fingt an zu glauben, und dann wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Pfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nie allein. Jesus wohnt in deinem Herzen. Bist du dir dessen bewusst? Lebst du entsprechend? Der Heilige Geist, die dritte Person der Dreieinheit, er wohnt in deinem Leben. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ja, er hat ganz viele Aufgaben. Trösten, ermahnen, ermutigen. Aber vor allen Dingen hat der Heilige Geist eine Aufgabe. Was? Welche Aufgabe hat der Heilige Geist in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist? In Johannes 14, 26 sagt der Herr Jesus Folgendes. Wenn der Heilige Geist kommen würde, er würde alles was? Er würde euch alles lehren und erinnern, was ich, also Jesus, zu euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist, er erklärt uns das Wort Gottes. Er macht uns das Wort Gottes lebendig. Wenn ich genug ehrlich bin und höre, was das Wort Gottes zu mir sagt, dann wird Gottes Wort lebendig gemacht in meinem Herzen, mich verändern und umgestalten. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Seine Person, sein Wesen, sein Werk. Und das kann der Heilige Geist aber nur, wenn wir auf die Aktion Gottes mit einer Reaktion reagieren. Und unsere Reaktion muss sein, dass ich im Wort Gottes zu Hause bin. Was tust du in deinem Urlaub? Gehst von einer Bergspitze zur anderen, ist auch okay, kein Problem. Aber wenn das Wort Gottes zu kurz kommt, nützt dir die schönste Aussicht nichts. Sind wir im Gottes Wort zu Hause? Lernen wir es? Denken wir darüber nach? Lernen wir es auswendig? Es gibt ja wunderschöne, fantastische Bible-Apps. Remember Me zum Beispiel ist ein kostenloses Bibel-App. Da kann man jeden Tag Bibelverse auswendig lernen. In unserem Herzen das Wort Gottes tragen, darüber nachdenken. Und nur so werden wir verändert. Wie viele junge Menschen haben heute Not mit Pornografie? Aber nicht nur junge, sondern auch alte. Mann und Frau. Ja, wie kriege ich mein Hirn wieder klar? Indem ich meine Hirnwindungen durchwasche durch das Wort Gottes. Wir sollen im Wort Gottes zu Hause sein. Den ganzen Mist wegmachen, die Fernbedienung wegmachen. Und wenn du Not hast mit dem Fernseher, schmeiß ihn nicht zum Fenster raus, sondern in den Eimer. Bring ihn zurück und lerne wirklich dein Leben zu leben aufgrund des Wortes Gottes. Dass das Wort Gottes dich prägt, dass das Wort Gottes dich reinigt, dass das Wort Gottes dein Inhalt, dein Lebenssinn ist. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Wir dürfen lernen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber das geht nur, indem ich bewusst im Wort Gottes zu Hause bin. Der Heilige Geist kann in unserem Leben gedämpft werden. Durch Sünde, durch Unreinheit und so weiter. Und deswegen lebe ganz bewusst im Lichte des lebendigen Gottes. Im Lichte seines Wortes. Gib Gott Recht. Beuge dich in Buße und Umkehr. Und lerne wirklich im Wort Gottes zu Hause zu sein. Der Psalmist sagt im Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dieses Licht brauchen wir jeden Tag. Studiere ein weniger die Börsenkurse, dafür ein wenig mehr die Bibel. Lies weniger die Zeitschriften, diese Hochglanz und studiere das Wort Gottes. Und wisst ihr, da kommt der Apostel Paulus zum Nächsten und er sagt dann, so wie als abschließend, lesen wir miteinander Epheser Kapitel 1, Vers 13 noch einmal und ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt er nämlich Folgendes, Epheser 1, Vers 13 und 14, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch die Rettung bringt. Und dann sagt er, und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie versprochen, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Wie komme ich dazu, dass das alles in meinem Leben Wirklichkeit wird? Paulus hat es hier gesagt. Diese Übersetzung hat das sehr schön formuliert. Ich lese nochmal. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, die Aktion Gottes, haben wir gesehen, vor Grundlegung der Welt, bestimmt, dass allein in Jesus Christus das Heil ist. Und jetzt bist du, sind wir, bin ich gefordert, das im Glauben anzunehmen. Es nützt nichts, wenn du alles weißt, aber das nicht persönlich für dich in Anspruch nimmst. Gott möchte eine Reaktion in deinem Herzen durch Glauben auf das Geschehen am Kreuz von Golgatha. Die Bibel sagt ganz klar, Glauben in Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet. Das heißt, glaube du und deine Familie muss auch glauben und die werden gerettet werden. Glauben in Herrn Jesus Christus. Und du wirst gerettet. Nimm das an, was du heute Morgen gehört hast. Studiere darüber nach, forsche, prüfe und dann gib dein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung. und fange an, im Wort Gottes zu Hause zu sein. Und wisst ihr, der Glaube, dem öffnet sich der Himmel. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet. Und wisst ihr, wenn ihr mit Jesus lebt, wenn ihr verändert werdet in das Bild des Herrn Jesus, es ist die schönste, das herrlichste Gotteslob, das es überhaupt geben kann auf dieser Erde. Möge das so sein in deinem Leben zu seiner Ehre. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass du vor Grundlegung der Welt den Weg schon gezeigt hast. Allein durch das Kreuz, allein in dir, Herr Jesus, allein in Christus. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du alles getan hast. Du hast in deiner Liebe dir Gedanken gemacht, einen Weg gesucht, bist diesen Weg gegangen, von Bethlehem bis ans Kreuz, zu unserer Errettung. Und jetzt wartest du mit Sehnsucht darauf. Ja, du lädst uns ein und du sagst in deinem Wort, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Und Herr Jesus, ja, hier sind wir. Ich möchte mein Leben ihm wieder neu dir zur Verfügung stellen. Und wenn heute Morgen Menschen da sind, die ihr Leben noch nicht dir gegeben haben, schenk, dass sie diesen Schritt tun und sagen, ja, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich kann es nicht, aber ich will mein Leben im Glauben dir anvertrauen. Und ich will darauf bauen, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Danke aus tiefstem Herzen, Herr Jesus. Und Herr Jesus, komme du bald, denn wir wünschen, ja, wir sehnen dein Erscheinen. Danke dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung.
Samuel Rindisbacher sprach zu Ihnen zum Thema Reich gemacht durch Jesus Christus. Es ist der 45. Teil seiner Serie Schritte durch die Bibel.
Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Das Leben, das sich wirklich lohnt.